The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute hören wir uns aus Essen, wo wir mit der Celebrating Democracy Tour gastieren. Heute ist Donnerstag, der 11. Dezember.
Dass wir das sagen, was wir denken. Dass wir das tun, was wir sagen. Und dass man auf uns sich verlassen kann.
Sagte einst Franz Josef Strauß. Wer die Worte des alten CSU-Hautdegens dieser Tage vorbildlich umsetzt, ist, tja, ausgerechnet Bärbel Baas von der SPD. Die Frau hält nicht hinterm Baum. Wenn sie von den Arbeitgebern spricht, dann spricht sie von einem Feindbild, ihrem Feindbild.
Für mich war spätestens, wenn nicht sogar schon vorher, dieser Arbeitgebertag für mich ein Schlüsselerlebnis. Weil da besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen.
Sie will den Gewerkschaften dienlich sein. Als Arbeits- und Sozialministerin hat sie die Möglichkeiten, ihre Mission zu erfüllen. Die Frau zieht durch, die Lizenz dazu gab ihr der Kanzler selbst. Denn Friedrich Merz, tja, der hat ihr den Schlüssel zum Arbeits- und Sozialministerium überreicht, damit die Union die Außenpolitik bekommt. Sein erster großer strategischer Fehler. Er hat sich mit ihr nämlich den Antipoden zu seiner Wirtschaftspolitik ins Haus geholt. Sie und er können keine Freunde werden, so wie einst Robert Habeck und Christian Lindner. Der damalige FDP-Chef kritisierte den Grünen-Chef als einen, der gerne das Geld von anderen Menschen ausgibt.
Er will die Schuldenbremse aufweichen, er möchte die Steuern erhöhen. Er hat eine Orientierung nur auf öffentliche Investitionen.
Habeck konstatierte treffend:
Was soll ich Ihnen sagen? Wir kommen aus verschiedenen politischen Denkschulen.
Nach Lindner und Habeck jetzt also Merz und Baas. Neue Unversöhnlichkeiten tun sich auf. Aber wer ist diese Frau eigentlich? Naja, sie stammt aus dem Ruhrgebiet. Sie ist seit über 35 Jahren in der SPD. Ihr Parteibuch ist auf ihrem Karriereweg ihr treuster Begleiter. Sie gehört zur parlamentarischen Linken, wo ein derber Antikapitalismus durchaus zum guten Ton gehört. Sie ist eine robuste Frau, kein Sensibelchen. Sie ist eine Frau, die gelernt hat, sich durchzusetzen, auch innerhalb von Apparaten. Sie lebte vom Einstieg als Bürogehilfin der Duisburger Verkehrsgesellschaft bis zur Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat eben jener Verkehrsgesellschaft ein Leben außerhalb der Privatwirtschaft. Sie und das Unternehmertum leben auf unterschiedlichen Planetarsystemen. Die Entfernung zwischen Bärbel Baas und BlackRock zum Beispiel, dem letzten Arbeitgeber von Friedrich Merz, die ist größer als die zwischen Erde und Mond. Wenn der Kanzler vor einem Sozialstaat warnt, der seine Finanzierungsquellen verliert, dann fährt sie ihm über den Mund.
Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit. Das ist Bullshit.
Alle Experten schütteln den Kopf. Wie kann man eigentlich die Finanzierungsprobleme des Sozialstaates bezweifeln? Sie kann. In ihren Reihen kommt das an. Auf dem SPD-Parteitag wurde sie mit, festhalten,
95% für Bärbel
der Stimmen gewählt.
Das ist mehr als Saskia Esken 2021 erhielt bei ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden.
Sie besitzt in Partei und Fraktion mehr Rückhalt als Merz in seiner Truppe. Das macht sie stark. Sie ist nicht, wie viele in der Union glauben, ein Betriebsunfall. Nein, sie ist ein Statement. Sie wünscht sich einen Mindestlohn von 15 Euro. Sie will einen Tarifvertrag, zumindest für alle Mitarbeiter einer Firma, die vom Staat Geld bekommt. Sie will mehr Bürokratie zur Kontrolle eben dieses Sachverhalts, den sie Tariftreue nennt. Für den Kanzler und seine Stammwähler sind das Zumutungen sondergleichen. Für den Mittelstand in Deutschland auch. In der SPD kommt es an. Gerade deshalb muss man vermuten. Fazit. Die SPD hat in Gestalt von Bärbel Baas einen Sperrgürtel um die Merz-Union gelegt, durch die kaum ein Durchkommen scheint. So wird denn diese Koalition, um mit dem Philosophen Peter Sloterdijk zu sprechen, von einem zunehmenden Unhaltbarkeitsgefühl unterwandert. Kaum biegt man also um die Ecke, steht sie schon da mit ihrem Schild, auf dem steht: bis hierher und nicht weiter. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gestern Abend in Essen, in der spektakulär schönen Lichtburg, hat meine Kollegin Alev Doğan den Ministerpräsidenten von NRW auf der Bühne gesprochen, Hendrik Wüst.
Ein Staat, der so viel misstraut, muss sich nicht wundern, dass er auch Misstrauen zurückkriegt. Wenn der Staat dem Bürger wieder mehr vertraut, meine Überzeugung, vertrauen Bürgerinnen und Bürger auch wieder mehr dem Staat.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat alle Details für uns, und zwar rund um den jüngsten Bescheid der Notenbank. Und dann erzählen wir die Geschichte einer italienischen Oma, die der neue TikTok-Superstar ist. Mit unserer Celebrating Democracy Tour bringen wir unseren Live-Journalismus zu Ihnen in die Stadt. Dieses Jahr sind wir durch ganz Deutschland gereist. Wir waren in München, in Erfurt, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Dortmund, Köln und gestern Abend dann bei den Pioneers in Essen. Zusammen mit Alev Doğan, Chelsea Speaker, Diana Kinnert, Pia von Versebe und der Pioneer Band haben wir das Podcast-Studio aus Berlin gegen die Lichtburg-Bühne in Essen getauscht. Es war ein Abend mit Journalismus und Unterhaltung, der uns viel, viel Freude bereitet hat. Die Essener Pioneers sind großartig. Ein Stargast des Abends war Jan-Josef Liefers, der Tatortkommissar. Der andere Stargast des Abends war Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU, seit 2021 der Chef im größten Bundesland unseres Landes. Ein Mann aber, der Brücken baut, der sich unterscheidet von vielen anderen. Ein Moderator in stürmischer Zeit, würde ich sagen. Er regiert geräuschlos mit den Grünen, erst 50 Jahre alt, gerade geworden. Kurzum, ein moderner Politiker der Union und Hoffnungsträger, vielleicht für die Zeit nach Friedrich Merz. Unsere Vize-Chefredakteurin Alev Doğan hat ihn auf der Bühne interviewt und Auszüge aus diesem hochspannenden Gespräch hören wir jetzt.
Vielen Dank, lieber Herr Wüst, herzlich willkommen in Essen.
Vielen herzlich willkommen Ihnen in Nordrhein-Westfalen.
Dankeschön, ich bin sehr gerne hier. Wir wollen, Herr Wüst, heute Folgendes mit Ihnen versuchen. Wir wollen versuchen, Sie besser kennenzulernen. Als Mensch erahnen, wer Sie als Mensch sind, aber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich der politische Kern des Hendrik Wüst. Und es ist ein Achtertag live und es gibt die Tradition, dass unsere Gäste sich uns einmal selbst kurz vorstellen. Mögen Sie mal uns sagen, für alle, die Sie noch nicht kennen, wer ist denn Hendrik Wüst?
Hendrik Wüst, 50 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter. Nummer zwei ist unterwegs, kommt im Frühling. Vielen Dank, ich nehme das als Ermunterung für meine Frau. Jenseits meines Berufs bin ich eigentlich ganz normal. Ich bin im Münsterland geboren, aufgewachsen, habe in meiner Jugend mehr Sport gemacht als Politik. Irgendwann kippte das. Politik klappte dann irgendwie auch besser als Handballspielen. Wir haben immer gegen Tusem Essen verloren. Das hat irgendwie keine Freude gemacht. Das gefällt Ihnen hier. Mir hat das nicht gefallen. Aber die Sage überliefert, ich hätte gegen Tusem Essen in der B-Jugend mal mein einziges Tor in der Saison geworfen. So, jetzt sind Sie in ein Tor gegen Tusem Essen. Also, ich bin seit 20 Jahren Landtagsabgeordneter, also Teil dieser Kruste, aber das ist nur der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass ich eine ganz normale Ausbildung gemacht habe, ich habe studiert, ich bin Rechtsanwalt vom Beruf, habe auch nebenbei immer noch gearbeitet und seit 2017 im Kabinett. Also außerhalb der Politik gearbeitet, näher am Kern gearbeitet, um das Bild von Gabor Steingart zu nehmen.
Wie kommt es denn, dass wir im Moment konfrontiert sind mit einer Gesellschaft, einer Bevölkerung, die zum Teil ja zu Recht das Vertrauen in Staatsfähigkeit verliert? Also das Vertrauen, sowohl die Beliebtheitswerte als auch Antworten auf die Frage, was traut ihr dieser Regierung eigentlich zu und auch dem Staat im Allgemeinen, ist desaströs schlecht. Wie blicken Sie darauf?
Erstens ist der Befund ja richtig. Er ist ja nicht mal übermäßig provokant. Gibt ja jedes Jahr eine Umfrage dazu zur Handlungsfähigkeit des Staates. 73% haben da verstärkten Zweifel. Irgendwie vor zwei Wochen die jährliche Umfrage wieder gekommen. Nochmal 5% weniger Vertrauen der Menschen in Handlungsfähigkeit des Staates. Politik kann einen Unterschied machen und Politik muss Wort halten. Und wenn man den Maßstab an Politik anlegt, fängt schon vorne an, dass man den Leuten nicht verspricht, mit einem Fingerschnippen, mit Simsalabim, wenn man nur da oder da und vor allen Dingen am besten immer denjenigen, der spricht, wählt, dann sind die Probleme gelöst.
Womit wir bei Friedrich Merz wären.
Ich habe jetzt eher an meinen Innenminister gedacht, Herrn Herbert Reul, der, wenn ich hier in Essen bin, der sich um das Thema Clankriminalität kümmert. Dann finde ich einfach den klugen Gedanken, ehrlich zu sein, zu sagen, so, erstmal machen wir ein sauberes Lagebild. Wahrscheinlich steht das morgen in Zeitung, weil es heute vorgestellt worden ist. Und dann fangen wir an, den Leuten nicht zu erzählen, in einem Jahr ist das Ding geregelt, sondern jetzt fangen wir an, Schritt für Schritt uns da reinzuarbeiten, da reinzuwühlen und zurückzukämpfen, ein Problem zurückzudrängen, das viele Jahre gewuchert ist. Also wenn ich vorher schon daran denke, Politik muss Wort halten, fängt es vorne an bei der Art und Weise, wie ich den Menschen den Zustand beschreibe und wie ich den Menschen beschreibe, was ich dagegen tue. Es glaubt doch sowieso keiner, wenn Politik sagen, wähl mich, alles wird gut. Unfug, glaubt ja eh kein Mensch mehr. Also dann lieber den Versuch machen zu beschreiben, da will ich hin, das kostet mich Zeit. Ich brauche dafür auch ein bisschen Zeit, so wie Kai-Josef Laumann, nicht in einer Wahlperiode, sondern in 6 Jahren diese Krankenhausreform hingekriegt hat. Ich glaube, das funktioniert heute besser, weil wir ein aufgeklärtes, kluges Publikum haben.
Sie haben im Zusammenhang mit Vertrauen in Staatlichkeit etwas sehr Interessantes gesagt in einem Interview im Zusammenhang mit Bürokratieabbau. Und Sie haben dann davon gesprochen, dass es dafür mehr Risikobereitschaft und eine neue Fehlerkultur brauche. Können Sie uns mal ein Gefühl dafür geben, was Sie mit Risikobereitschaft in diesem Zusammenhang meinen?
Also wir haben das gleiche Phänomen in allen westlichen entwickelten Wohlstandsgesellschaften. Man könnte da noch reinschreiben, dazu sagen, in allen westlichen entwickelnden alternden Wohlstandsgesellschaften. Diese Gesellschaften trennt manches, aber ein Punkt ganz sicher, nämlich, dass sie risikoavers werden. So wie jeder ältere Mensch risikoaverser wird. Das ist ganz normal und das ist auch vernünftig so. Alles okay. Und Politik wie Medien spielt dann mit Angst und Sorge und dem Versprechen, den Menschen die Sorge zu nehmen, die Risiken zu nehmen. Und daraus kommt ich nehme es mal ein Beispiel, gefährliche Dinge in unserem Land sind entweder verboten oder versichert und manches beides. Und wenn ein schlimmes Unglück passiert, dann wird nicht geguckt, was ist da passiert, sondern wer ist schuld. Verantwortung und Schuld sind dann nah beieinander und wenn jemand zurücktritt, ist schon fast das halbe Problem gelöst. Und daraus ergibt sich in der Politik und in der Verwaltung, im Staatsaufbau, der Anspruch maximaler Risikominimierung. Und ich glaube, wir müssen mit Risiken anders umgehen, weil wir uns sonst kaputt verwalten und jede Kreativität auch mit kaputt minimieren. Also es gibt an manchen Stellen gibt es gute Beispiele, wie es funktioniert, an anderen Stellen überhaupt nicht. In unserem Steuersystem ist es so, Sie sind Rentner, Sie haben immer die gleichen Alterseinkünfte, dann werden Sie relativ schnell Ihren Steuerbescheid bekommen. Das System heißt Verzifferungsverfahren. Wenn die Ziffern immer irgendwie gleich sind im Verhältnis zueinander, dann guckt da keiner groß mehr rauf, Stempel drauf, kriegen Sie Ihren Steuerbescheid, Thema erledigt. Wenn Sie zufällig jetzt eine Erbschaft machen, haben auf einmal Mieterträge, dann haben Sie andere Einkommen, da guckt da mal einer rein. Das ist Risikomanagement. An anderen Stellen wird alles geprüft. Und wenn Sie dieses und jenes wollen, was totaler Standard ist, dann wollen Sie noch ein Beglaubigtes hier und eine Beglaubigte da und eine Urkunde hiervon und eine Bestätigung davon. An ganz vielen Stellen mehr Risiko managen und sagen, komm, das ist ein Massengeschäft. Wenn es keinen Anlass gibt, an der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit des Antragstellers zu zweifeln, dann brauche ich jetzt keine beglaubigte Urkunde und habe das ganze Verfahren leichter. So, und das ist jetzt nur, weil Sie danach gefragt haben, ein kleiner Ausschnitt. Grundsätzlich ist doch so, weil Sie eben nach Vertrauen des Staates gefragt haben. Ein Staat, der so viel misstraut, muss sich nicht wundern, dass er auch Misstrauen zurückkriegt. So. Wenn der Staat den Bürgern wieder mehr vertraut, meine Überzeugung, vertrauen Bürgerinnen und Bürger auch wieder mehr dem Staat.
Aber weil Sie gerade... intelligente Dinge zum Thema Risikobereitschaft gesagt haben. Ich frage mich, was mit Ihrer Risikobereitschaft ist. Wir haben eine Regierung im Amt, die nicht so richtig beliebt ist, in deren Fähigkeiten und Performance die Menschen auch nicht wirklich glauben. Sie sehen hier, glauben Sie, dass die Bundesregierung hält? Eher nicht so gut. Und die persönlichen Beliebtheitswerte des Friedrich Merz, die sind jetzt, würde ich sagen, auch nicht so wahnsinnig gut. Und wissen Sie, was ganz erstaunlich ist? wenn wir uns mal angucken, welche Politiker denn beliebt sind, dann gibt es einen Landespolitiker an Platz 2, der da heißt Hendrik Wüst. So, wenn wir jetzt mit Verantwortung und mit staatspolitischer Verantwortung und all dem uns unterhalten, fühlt man da nicht auch irgendwie den Drang, dieses Risiko dann vielleicht doch einzugehen und NRW zu verlassen?
Nö. Ich habe hier gut zu tun. Und es ist auch nicht überraschend, dass Bundesregierung am Anfang unbeliebt werden. Angela Merkel hat man nichts
zugetraut. So unbeliebt ist aber schon.
Ja, das ist aber ganz normal. Das Schlechte in den Umfragen ist immer heute krasser als vor 5 Jahren, weil die Gesellschaft polarisiert ist und so weiter. Also im Ruhrgebiet sagen wir, das wissen Sie doch auch, gib sie eine Chance. Jetzt lass sie doch erstmal alle da richtig ankommen. Da sind ganz viele Leute bei, die regieren zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwas. Da sind sehr erfahrene Leute, aber regieren in einer Koalition mit der SPD, die Bundestagswahl krachend verloren hat, die jetzt nicht so richtig viel Lust hat, mit uns zu regieren, aber irgendwie auch muss, weil anders geht auch nicht. Also Leute, das ist jetzt auch alles nicht so total einfach. Also man kommt nicht in ein Ministeramt.
Das ist sehr gütig von Ihnen, dass Sie sagen,
dann läuft das alles von selber. Also ich erinnere mich mal an meine erste Zeit als Minister. Heieiei. Also man muss denen, glaube ich, eine Chance geben und man muss fair sein. Und das fängt bei den Parteifreunden an. Ich zähle ja nun mal dazu, deswegen werde ich mir jetzt hier nicht keinen schlanken Fuß machen. Die Lage ist unglaublich schwierig. Die Herausforderung, wir haben ja nur den ökonomischen Teil der Herausforderung beschrieben. China kauft sich Märkte, Amerika macht Zölle zu. Wir haben Krieg in Europa, wir kriegen das preiswerte Gas aus Russland nicht mehr und wollen es auch nicht mehr haben. Also die Lage ist unglaublich schwer. Diese Regierung steht unter einem unglaublichen Druck von rechts und links. Das ist ja auch schon gezeigt worden heute. Die Voraussetzungen für diese Regierung sind unglaublich schwierig. Und deswegen gibt sie eine Chance.
Und haben Sie zum Abschluss vielleicht noch ein Gefühl für uns, was Ihnen in dieser Zeit eigentlich Kraft gibt? Denn es sind wahnsinnig viele Krisen, mit denen Deutschland konfrontiert ist. Die Wirtschaftslage wird vom BDI-Präsidenten und allen, die gefragt werden, als wirklich desaströs beschrieben. Was ist das, wo Sie morgens aufstehen und sagen, das Blatt wird sich wenden und es wird besser werden?
Der unerschütterliche Glaube daran, dass Politik einen Unterschied machen kann. Und das ist nicht nur Glaube, sondern es ist Erfahrung. Das ist gelernt und es kommt natürlich auch auf die Leute an der Spitze an. Aber das sind in dieser Demokratie aus diesen beiden großen Volksparteien, die jetzt auch im Bund regieren, Leute, die wollen was Gutes. Viele Teile der Welt würden uns um dieses politische Personal, um den Anspruch, den es formuliert, immer noch beneiden bei allen Schwächen, die wir alle haben, bei allen Problemen und Fehlern. Fordern Sie uns, Politiker, geben Sie uns aber auch eine Chance, die Dinge besser zu machen, die nicht in Ordnung sind. Ich glaube daran, dass das gelingen kann.
Ein sehr schönes Schlusswort. Hendrik Wüst, meine Damen und Herren.
Danke, Alef, danke, Hendrik Wüst und danke an das tolle Publikum in Essen. Ein extra Dank an Bodo Hombach und die Prost-Stiftung, die diese Tournee Celebrating Democracy finanziell unterstützt haben. Nicht einmal 2 Wochen mehr sind es bis Weihnachten. Und wer zum Fest unabhängigen Journalismus ohne Werbung und ähnlichen Firlefanz verschenken möchte, tja, der sollte vielleicht einmal in unsere Pioneer-Weihnachtsbox schauen. Denn da finden Sie ein Jahresabonnement für unsere journalistischen Inhalte, mein neues Buch Systemversagen sowie 2 Tickets für ein Pioneer-Event irgendwo auf unseren Medienschiffen oder auf einer neuen Deutschland-Tournee 26. Sie haben die Wahl. Wir haben schon tolles Feedback für diese Weihnachtsgeschenke-Box bekommen. Vielleicht ist das ja auch etwas für Sie, Ihre Firma, Ihre Familie oder, nicht zu vergessen, Ihre Kinder. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da ist die Stimmung weniger besinnlich, denn es gibt, noch einen Klärungsbedarf bei Schwarz-Rot. Wichtige politische Fragen sind unbeantwortet. Am Abend tagte darum auch wieder der Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Carina Mössbauer, unsere Chefreporterin Politik, ist mir jetzt zugeschaltet. Mal schauen, was sie mitbekommen hat von diesem Ereignis. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Ist denn bekannt, Carina, was die Koalitionäre heute Nacht da eigentlich besprochen haben?
Naja, also es wurde wie immer hinter verschlossenen Türen getagt und bislang ist nicht so viel rausgesickert. Aber was wir wissen, es stand ein buntes Potpourri auf dem Programm. Zum Beispiel dicke Brocken wie die Ukraine-Hilfen beziehungsweise die Verwendung von eingefrorenem Staatsvermögen aus Russland und der Haushalt 2027. Da gibt es ja noch ziemlich fette Lücken. Auf der Liste waren außerdem auch andere Projekte, die zwar schon länger in Planung sind, aber eben noch nicht abgeschlossen. Dazu gehören zum Beispiel die private Altersvorsorge, Altschulden, Wochenarbeitszeit und steuerfreie Überstundenzuschläge. Und ein weiteres Thema, das Gebäudeenergiegesetz, im Volksmund auch Heizungsgesetz genannt. Hier herrscht Uneinigkeit, ob es abgeschafft oder novelliert werden soll. Der Koalitionsvertrag ist da, wie auch an anderen Stellen, uneindeutig. Und natürlich, Gabor, das Bürgergeld.
Carina, beim Bürgergeld wird ja noch gestritten, gerungen allemal. Ist das der Rentenstreit 2.0?
Also was man sagen kann, es ist ein ähnlich sensibles Thema wie die Rente. Und in der SPD läuft ja zudem noch ein Mitgliederbegehren gegen das gesamte Vorhaben. Der aktuelle Unterschied zum Rentenstreit ist allerdings, dass der Gesetzesentwurf sich aktuell noch in der Ressortabstimmung befindet. Das Rentengesetz hatte ja das Kabinett widerstandslos passiert und es waren dann die Abgeordneten der jungen Gruppe, die Einspruch erhoben hatten. Beim Bürgergeld wird gerade innerhalb des Kabinetts über Details und Formulierungen diskutiert. Das ist jetzt ehrlicherweise kein besonders ungewöhnlicher Vorgang. Nur schauen eben bei einem Prestigeprojekt wie der Bürgergeldreform alle ganz genau hin. Und der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Arbeitsministerin Bärbel Baas hatten sich ja beim Koalitionsausschuss schon im Oktober eigentlich in einer nächtlichen Sitzung auf eine grundsätzliche Einigung verständigt, die da lautete: Vollsanktionierung nach 3 verpassten Terminen. Wer im darauffolgenden Monat dann auch nicht erscheint, dem wird sogar die Miete gestrichen. Doch in der konkreten Umsetzung gibt es nun einen Dissens. Baas hat nämlich in den Gesetzesentwurf die Pflicht einer persönlichen Anhörung des Betroffenen eingebaut. Also man kann sagen, eine letzte Chance zur Wiedergutmachung, bevor die Leistungen dann komplett gestrichen werden. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die lehnt das allerdings ab. Sie sieht darin ein Schlupfloch, die Verschärfung bei der Sanktionierung zu untergraben. Naja, Gabor, mal sehen, ob das Ganze noch vor Weihnachten geklärt wird. Nächsten Mittwoch gibt es ja nochmal eine Kabinettssitzung. Das wäre dann aber die letzte Möglichkeit, das Thema in diesem Jahr abzuräumen und so halbwegs besinnlich in die Weihnachtspause zu gehen.
Danke, Carina, für deine Einblicke. Es bleibt spannend.
Gerne, lieber Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blicken alle auf die amerikanische Notenbank in Washington, denn dort fiel die finale Zinsentscheidung diesen Jahres. Alle Details dazu hat meine Kollegin vor Ort aus New York, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also, ab zu ihr, einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was hat die Fed entschieden und vor allem, wie reagieren die Märkte darauf?
Ja, die Fed hat zum Jahresende nochmal geliefert. Die Notenbank hat wie erwartet den Leitzins zum dritten Mal in Folge jetzt um den 0,25% gesenkt. Der neue Korridor liegt jetzt bei 3,5 bis 3,75%. Das ist ja der niedrigste Stand seit mehr als 3 Jahren. Offiziell begründet die Fed den Schritt mit einem weicheren Arbeitsmarkt. Gleichzeitig betont sie aber, dass die Inflation weiter erhöht ist. Und genau deshalb spricht man an der Wall Street von einem hawkish Cut. Also eine Zinssenkung ja, aber mit deutlich gebremsten Erwartungen für weitere Schritte. In ihren Prognosen stellt die Fed für nächstes Jahr im Median nur noch eine zusätzliche Zinssenkung in Aussicht. Und damit signalisiert sie, vorerst ist Pause angesagt, jetzt wird abgewartet, wie sich Konjunktur und Preise entwickeln. Fed-Chef Jerome Powell hat in der Pressekonferenz jede Spekulation über neue Zinserhöhungen Erhöhungen vom Tisch gewischt, aber gleichzeitig klargemacht, dass man bei weiteren Cuts sehr vorsichtig sein werde. Die Märkte haben zunächst aufgeatmet. Die großen Indizes drehten nach der Entscheidung deutlich ins Plus. Der Dow Jones legt um mehr als 1% zu, der S&P 500 um 0,7% und die Nasdaq um 0,3%. Anleger werten den Schritt als Bestätigung, dass die Fed eine Rezession vermeiden und den Arbeitsmarkt stützen will, ohne die Inflation wieder aus dem Ruder laufen zu lassen. Gleichzeitig sorgt die sichtbare Uneinigkeit innerhalb der Fed, es gab ja auch mehrere Gegenstimmen dafür, dass der Pfad für nächstes Jahr unsicher bleibt. Für die Börse heißt das, kurzfristig Rückenwind durch den Cut, mittelfristig bleibt die Geldpolitik ein Risikofaktor, wenn die Daten nicht so mitspielen, wie erhofft Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die meisten DAX-Konzerne offenbar unter einer Art Long-Covid leiden. Denn während der Pandemie, tja, da war es eine Notlösung. Auf den virtuellen Hauptversammlungen traf man sich ohne Körperkontakt. Aber viele DAX-Konzerne sind einfach dabei geblieben. Covid ist doch längst vorbei. Es mag ja in Zeiten der Digitalisierung durchaus eine Innovation sein, seine Hauptversammlung online abzuhalten. Aber wie ein Report der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz zeigt, bevorzugen die Aktionäre, also die Besitzer einer Firma, doch die persönliche Teilnahme an der Versammlung. Die Aktionäre möchten mit den Vorständen und dem Aufsichtsratsvorsitzenden in einem Raum sitzen, echte Debatten mit echten Menschen führen, statt isoliert im virtuellen Raum zu lauschen. Ja, und das Catering gibt's online eben auch nicht. Also, dass die Vorstände das ganz toll finden, sich im virtuellen Raum zu treffen, versteht man erst recht, wenn da Klimaaktivisten drohen, wie zum Beispiel Luisa Neubauer. Die hatte bei RWE ihren Auftritt, das war 2019. Da hat sie als Klimaaktivistin gesprochen. Die Vereinigung der kritischen Aktionäre hatte ihr eine Rede im Plenum ermöglicht.
Machen Sie was aus Ihrer Verantwortung. Schalten Sie ab, noch dieses Jahr. Und gänzlich bis 2030. Fangen Sie an.
Fazit, auch in modernen Zeiten möchten Menschen mit anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht diskutieren. Ist ja nicht so schwer zu verstehen, liebe DAX-Konzerne. Wer das nicht aushält, der sollte nicht CEO werden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass alte Traditionen auch bei TikTok mit seinem jungen Publikum gut ankommen. Wenn sie denn gut schmecken.
Oggi facciamo la carbonara. Ingredienti. Spaghetti. Guanciale, non la pancetta. Guanciale. Pecorino stagionato. Parmigiano.
Sei uomo. Die Kochkünste einer italienischen Oma. Sie gehen auf TikTok durch die Decke. Nonna Silvi, so wird die 84-Jährige von ihren Enkeln und jetzt auch vom Internet genannt. Sie kocht und backt sich durch das Best-of der italienischen Küche. Von Lasagne bis Spaghetti mit Venusmuscheln, vom klassischen Weihnachtskuchen bis zu süß gefüllten Plätzchen. Das internationale Publikum liebt diese authentische Seniorin, die mit großer Leidenschaft ihre Rezepte teilt. In Gen Z gerechten 1,5-Minuten-Videos. Ihr größter Erfolg, das Video zu Spaghetti Carbonara. Natürlich original italienisch, ohne Sahne bitte.
Deve bellezza tutti grasso, sta sciogliendosi per fare la nostra cremina. A questo punto è una bella doratura.
Mehr als 35 Millionen Menschen haben schon zugeschaut, wie Nonna Silvi Speck andreht, Eier verquirlt. Sie wurde zur TikTok-Creatorin des Jahres gekürt. Und mittlerweile ist Nonna Silvi eine Marke. In ihrer Manufaktur in der Toskana stellt sie gemeinsam mit ihrer Familie all diese Köstlichkeiten her, die jetzt per Online-Shop bestellt werden können. Entdeckt und zum Internetstar gemacht wurde sie von ihrem Enkel Gabriele. Wer sich nun hierzulande wünscht, von einer kulinarisch begabten Oma verköstigt zu werden, der muss nicht verzagen. In Köln kocht ein Restaurant namens Oma Gerichte, ebenfalls mit wechselnden Seniorinnen, deutsche Hausmannskost. An langen Tischen, mit Schüsseln, aus denen man sich alles selber auffüllt. Verständigung ist also machbar, Herr und Frau Nachbar.
Bello, bello impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore medio orientale.
Ich wünsche Ihnen einen freundschaftlichen Start in diesem neuen vorweihnachtlichen Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Bello, bello impossibile.